Brigitte hat das Thema schon erwähnt, das Evangelium der Gottesfurcht. Genau, schon mal die erste Folie. Ist auch gleichzeitig die Überschrift von meiner Bachelorarbeit. Also ich werde heute über meine Bachelorarbeit predigen, die ich im Studium geschrieben habe, zu diesem Thema. Und Evangelium, das wissen vielleicht die meisten von euch, das heisst gute Nachricht, gute Botschaft. Also wir haben es da mit einer guten Botschaft zu tun. Also alle, die schon zusammengezuckt sind bei dem Thema Gottesfurcht, die kann ich beruhigen, es geht um eine gute Botschaft. Und ich bin der Überzeugung, dass das Rechtsverständnis von dem Thema, von dem ja vielleicht alten, verstaubten Thema Gottesfurcht, kann gute Nachricht für heute sein. Gute Nachricht, gerade auch in einer Zeit von der Angst und Unsicherheit. Und ich liebe es, relevant zu predigen. Ich liebe es, wenn Themen aus der Bibel heute wieder relevant werden. Und das war also mein Wunsch, das Thema Gottesfurcht wieder ein bisschen abzustauben und wieder relevant zu machen und zu sagen, mal, ich glaube, das hat uns heute gerade auch etwas wieder zu sagen. Ja, eben, Gottesfurcht ist nicht mehr wirklich relevant. Wenn man so ein bisschen ins Glaubensleben schaut von uns, dann verbinden wir das eher oder Begriff mit unserem Glaubensleben sind eher Liebe, Vertrauen, Geborgenheit. Da können wir eher etwas damit anfangen. Und es scheint auch ein bisschen im Gegensatz zu stehen zu Gottes Furcht. Also ein Gott zum Lieben und ein Gott zum Fürchten. Geht das nebeneinander vorbei? Ich meine, im 1. Johannes 4,18 heisst es doch, die Liebe treibt alle Furcht aus. Wenn die Liebe vollkommen ist, dann haben wir doch gar keine Furcht. Ja, und es stellt sich effektiv die Frage, ist das ein Widerspruch? Gottesfurcht. Man könnte jetzt zum Beispiel meinen, ja, Gottesfurcht, das ist das, was im Alten Testament vorkommt und im Neuen Testament, da haben wir die Liebe. Ja, das könnte man jetzt zum Beispiel meinen, oder? Wenn wir aber in die Bibel schauen, dann sehen wir, Gottesfurcht, das ist etwas, was im Alten Testament vorkommt, das ist auch etwas, was im Neuen Testament vorkommt. Das hat so ganz den natürlichen Sitz im Glauben. Und außerdem zeigen viele Stellen, dass da auch überhaupt kein Widerspruch besteht zu Freude, zu Liebe, zu Vertrauen. Einfach eine Stelle zum am Anfang nennen. Psalm 2, Vers 11, was heisst, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Freut euch mit Zittern. Geht das? Tönt noch lustig, he? Oder der Martin Luther, der grosse, bekannte Reformator, hat in seinem Vorwort zu der Auslegung der 10 Gebote geschrieben, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Fürchten, lieben und vertrauen. In einer Folge sagt er das, nicht irgendwie fürchten, aber auch noch in Liebe, sondern fürchten, lieben und vertrauen. Ist einfach in einer Folge, also scheint für ihn kein Gegensatz zu sein. Und wenn wir den Psalm oben dran schauen, scheint das auch überhaupt kein Gegensatz zu sein. Gut, Gottes Furcht können wir also festhalten, das ist etwas anderes wie Angst. Wir können nicht sagen, Gottes Furcht und Gottes Angst, da wär ein Unterschied, das wäre zu kurz gegriffen. Aber da kommen wir jetzt dann gleich noch drauf zu. Ist es schön, wenn kein Widerspruch besteht? Die Frage ist, stellt sich immer noch, was macht das Thema heute relevant? Warum lohnt sich heute das Thema von der Gottesfurcht? Ich meine, es ist schön, wenn das ein Martin Luther so geschrieben hat. Wir könnten vielleicht uns damit begnügen, wenn es heisst, wir sollen Gott über alle Dinge lieben und vertrauen. Würde uns wahrscheinlich langen. Ja, ich bin der Meinung, es könnte trotzdem noch eine Relevanz heute haben. Ich bin am Anfang von meiner Bachelorarbeit auf ein spannendes Zitat gestoßen vom Raniero Cantalamessa. Das ist der Prediger vom päpstlichen Haus, also der Einzige, der zum Papst predigen darf. Der hat geschrieben, je mehr die Gottesfurcht in der Gesellschaft zurückgeht, desto mehr wächst die Angst der Menschen. Steiles Zitat, habe ich gedacht. Angst, würde ich sagen, ist ein Thema heute. Gottesfurcht ist kein Thema mehr heute. Oder ja, nicht unter uns, geschweige denn unter den Leuten außerhalb der Kirche. Und ja, wenn man jetzt den noch ein anderes Zitat anschaut von einem deutschen Theologen. Der sagt nämlich, der tut die These noch ein bisschen ausbauen, sagt, wer Gott fürchtet, der hat sonst nichts und niemanden mehr zu fürchten. Auch recht steile Thesen und Ja, das ist auch so ein bisschen der Weg, den ich verfolgt habe in meiner Arbeit. Kann es echt sein, dass Gottes Furcht positiv sich auswirken kann auf unsere Ängste, auf das, was uns in der Welt passiert, mit was wir zu kämpfen haben. Kann es sein, dass die Gottesfurcht etwas Positives kann beitragen zu unseren Ängsten? Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen lustig gemacht mit dem Thema. Wir werden zuerst jetzt eben den Begriff von der Gottesfurcht werden wir ein bisschen anschauen in der Bibel, wie und wo kommt der vor. Wir werden nachher einen Switch machen zu der Gegenwart von heute und so uns Gedanken machen, was macht eigentlich Angst heute aus? Was ist typisch für Angst? Wir werden sehen, es gibt nicht nur die konkrete Angst, zum Beispiel vor Corona, vor Terror oder Arbeitslosigkeit, was es so alles gibt, sondern es gibt auch eine sogenannte diffuse Angst, die sehr typisch ist für die moderne Zeit. Ich werde nachher noch darauf suchen, was das heisst. Und dann am Schluss versuchen wir das, was wir über Gottesfurcht gelernt haben, positiv zu beziehen auf die Angst. Was kann uns Gottesfurcht positiv sagen zu der Angst? Noch zwei, drei kleine Bemerkungen im Voraus. Ich werde immer wieder mal so ein bisschen von Angst und Furcht reden. Das sind für mich zwei austauschbare Begriffe. Also manchmal rede ich von Angst, manchmal rede ich von Furcht. Lasst euch da nicht durcheinander bringen. Und es ist halt eine wissenschaftliche Arbeit gewesen, die ich geschrieben habe. Es könnte auch ein bisschen wissenschaftlich werden. Also ich brauche eure volle Aufmerksamkeit. Wenn ihr merkt, da jetzt schweife irgendwie ab, dann steht ihr auf, bewegt euch ein bisschen. Das stört mich überhaupt nicht. Vielleicht einmal das Fenster aufmachen. Also sind da mutig. Ich bin von meiner Zeit her ja auch beschränkt. Ich werde jetzt nicht einen dreiviertelstündigen Vortrag halten, sondern ich schaue, dass ich im Rahmen von maximal einer halben Stunde bin. Wenn ihr noch mehr möchtet erfahren, dann denkt, das hat mich jetzt noch irgendwie interessiert, ich tue euch sehr gerne meine Bachelorarbeit zuschicken. Also schicke mir einfach ein E-Mail an simon.baum@chrishona.ch, ich tue euch sehr gerne die Arbeit zuschicken, dann könnt ihr die mal in aller Ruhe noch selber weiterlesen. Okay. Sind ihr bereit? Steigen wir ein. Sehr gut. Also, Gottesfurcht. Wie kommt es in der Bibel vor? Gottesfurcht, kann man sagen, kommt zuerst einmal in der Bibel auch vor affektiv. Also es heisst als Reaktion. Das haben wir zum Beispiel in einer Stelle, gibt ganz viele Stellen, ich habe jetzt mal einfach eine rausgepickt. Der Abraham, was heisst, da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm. Also was wir da haben, das ist eine sogenannte Theophanie, also eine Gotteserscheinung. Und die haben wir im Alten Testament, aber die haben wir auch im Neuen Testament. Wir haben jetzt gleich Weihnachten, zum Beispiel die Hirten auf dem Feld draussen, oder, wo die Engel mit ihnen reden und sie einfach mal zuerst verschrecken. Man kann sagen, da die Gottesfurcht, das ist eigentlich ein Zurückschrecken vor dem Heiligen. Einfach mal so, boah, krass, was ist das? Wir haben das auch zum Beispiel bei der Verklärung von Jesus auf dem Berg oben, wo ein Engel erscheint oder Jesus da leuchtet und die Jünger, was ist das? Und oft die Reaktion ist niederfallen, wie jetzt da zum Beispiel mit Abraham. Also die Leute fallen dann meistens nieder haben nicht selten auch Angst, so, muss ich jetzt sterben, was passiert jetzt echt? Und darum könnte man jetzt mal so eine erste Definition sagen von der affektiven Gottesfurcht. Sie ist der Affekt des Menschen auf das rettende wie richtende Handeln Gottes. Und ich würde sagen, da haben wir eigentlich zuerst mal eine ganz nahe Parallele zu der normalen Angst. Da ist Angst und Gottesfurcht relativ nah beieinander. Also wirklich so Hilfe. Und so in der Fachsprache redet man da vom Mysterium Tremendum. Aber sie ist eigentlich noch so eine unerlöste Gottesfurcht, kann man sagen, weil sie eben halt noch sehr eben angstbehaftet ist. Das ist noch nicht so die reine Gottesfurcht, die wir davor noch werden haben, wo eben auch Evangelium, wo gute Nachricht ist. Dann gibt es eine weitere Gottesfurcht oder eine weitere affektive Gestalt. In der Fachsprache wird sie genannt Mysterium Faszinosum. Und das ist eine gewandelte Gottesfurcht, kann man sagen. Also die hat schon so eine Art wie eine Metamorphose hätte durchlaufen. Da eine Bibelstelle dazu, Lukas 5,26, wo wo sie den Gelähmten durchs Dach runterlassen und dann nachher tut Jesus ihn heilen. Da heisst dann am Schluss, da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Also da ist Freude und Furcht wieder näher beieinander. Also da ist wie etwas passiert. Das ist nicht mehr so, dass Hilfe, was ist das für ein Gott, sondern mehr so, wow, das ist ja Wahnsinn, das ist ja super. Also, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehabt habt. Vielleicht erleben, oder ich denke, wir erleben das eher so. Also, ich hatte noch nicht so viel Theophanie gehabt, irgendeine Gotteserscheinung, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich gerade auf mein Gesicht runterfallen. Aber so Sachen habe ich jetzt auch schon zum Beispiel im Lobpreis erlebt. Und ich dachte so, wow, boah, Gott ist so gross, so schön, so wunderbar. Und das ist dann eben so ein bisschen ein Ehrfurcht, kann man sagen. Ehrfurcht ist eigentlich so fast der beste Begriff, oder wir lesen den eigentlich auch in modernen Bibelübersetzungen, kommt bei Gottesfurcht und eher das Wort Ehrfurcht dann vor. Und das ist dann eigentlich auch, oder? Es ist ein ehrfürchtiges, kindliches, ein freudiges Staunen. Und es hat nichts mehr mit Angst zu tun, sondern es ist eigentlich erlöste, geheiligte Gottesfurcht. Darum ein gutes Zitat, das auf einen Punkt bringt, zum Thorsten Dietz, vom Thorsten Dietz, der sagt, das ist der Affekt der Angst unter der Herrschaft bzw. Bestimmung der Liebe. Also Furcht in Gott, Gottesfurcht, die in der Liebe geborgen ist, die aufgehoben ist und einfach ein Staunen, ein ehrfürchtiges Aufschauen und sagen, wow, Gott ist so gross, so schön. Genau, das ist so die affektive Gestalt, die Reaktion, aber wir haben Gottesfurcht auch in tugendhafter Gestalt, also als Tugend. Und zwar haben wir da eine weitere Stelle dazu, Psalm 34, 12, was heisst, kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Also nicht das Fürchten lehren, sondern die Furcht des Herrn lehren. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und dabei kann man sagen, da geht es eigentlich um die angemessene Haltung vor Gott, um das angemessene Sein vor Gott. Was ist eigentlich meine Stellung vor Gott? Und man kann sagen, die drückt sich aus in, dass ich weiss, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Ich muss es nicht sein. Ich finde, es ist auch eine Befreiung, nicht müssen Gott sein. Weil die Sünde sagt eigentlich, ich bin Gott. Es geht um mich. Gottesfurcht sagt, nein, Gott ist Gott. Gott steht über mir. Und das ist gut so. Und es geht um ihn. Dann drückt sich das auch aus in der Anerkennung von der Herrschaft Gottes über meinem Leben, über dieser Welt. Ich denke, das kürzeste Evangelium oder das Evangelium auf den Punkt gebracht ist, Jesus ist König. Jesus ist König. Über dieser Welt, über dem Leben. Und ich finde es etwas extrem Beruhigendes oder Schönes zu wissen, dass ich meinen Halt, meinen Stand in etwas habe, das grösser ist wie ich selber. Wo grösser ist wie ich selber und wo grösser auch ist als all meine Umstände und Sorgen, was mich umtreibt. Wo ich immer kann sagen, hey, egal wie wichtig, dass ich mich jetzt nehme, es gibt etwas, was noch wichtiger ist. Es gibt jemanden, der noch wichtiger ist. Und egal wie sehr mich jetzt die Angst versucht einzunehmen, es gibt immer jemanden, der noch grösser ist, der noch wichtiger ist, der noch stärker ist. Wie die Angst. Also ihr seht, wir gehen schon langsam richtig Evangelium, richtig gute Nachricht. Was es auch noch ausmacht, Gottes Furcht als das rechte Sein vor Gott, ist Kenntnis über den wahren Zustand von uns. Und das sind zwei Seiten. Das ist auf der einen Seite ist es unsere Verlorenheit, unsere Verstrickung auch mit dem Bösen, dass wir immer wieder merken, ja, wir fallen immer wieder, wir leben nicht immer in dieser Berufung, die Gott uns eigentlich zugesprochen hat. Und wir merken, hey, wir brauchen Erlösung, wir brauchen Befreiung. Und nicht Gott hat uns nötig, sondern wir haben Gott nötig. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wissen wir, wie unverdient und alles überwältigend die Erlösung ist, die wir in Gott haben. Wie wahnsinnig das ist, dass er nicht einfach sagt, tabula rasa, das mit den Menschen, das lassen wir auf der Seite, das Projekt hat sich nicht bewährt, sondern sagt, hey nein, wir haben es vorhin im Lied gesungen hatte. Er war zum äußersten bereit. Er hat gesagt, ich gebe den Menschen nicht auf. Ich gebe den Menschen nicht auf. Auch wenn es mein eigenes Leben kostet. Und das ist etwas krass, das ist etwas Wahnsinniges. Und das ist eben auch das andere, der andere Kenntnis über den wahren Zustand. Also unsere Verlorenheit, unsere Abhängigkeit von Gott, aber dann auch unsere Erlösung, unsere neue Identität als Kinder von Gott, die wir haben, als Söhne und Töchter. Und sagen, nicht mehr was ich leiste, nicht mehr was ich, meine Vergangenheit, nicht mehr das definiert mich, sondern das, was Gott mir zuspricht. Sohn, Tochter, geliebt, gerettet, vollkommen, wunderbar. Das ist das. Und der Blaise Pascal, das ist ein Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, der hat mal gesagt, wir sind verlorener, wie wir glauben, aber wir sind auch erlöster, wie wir zu hoffen wagen. Das ist so die Spannung, die es braucht und die Spannung, die auch so das Gottesfürchtige eben ausmacht. Und das Letzte, was auch sehr stark mit dem Thema Gottesfurcht zusammenhängt, das merkt man ja vor allem in den Psalmen, ist das Halten von Gottes Ordnungen. Gottes Ordnungen bewahren uns davon, uns selber und unseren Nächsten zu zerstören. Oder uns an etwas zu vergreifen, was uns nicht zusteht als Menschen. Und Gebote, so kann man sagen, sind eigentlich ein Rahmen, wo Gott uns gibt. Ein Rahmen fürs Leben, wo Leben kann gedeihen, wo Leben kann aufblühen. Denk an eine Blume, wenn man die pflückt, dann schaut man auch, dass man die möglichst gleich irgendwie in eine Vase stellt, wo sie den richtigen Platz hat. Und so wie eine gepflückte Blume in eine Vase gehört und dort kann weiter blühen, so gehört der Mensch auch irgendwo durch in einen Rahmen von guten Geboten, von guten Regeln, wo Leben kann ermöglichen, wo Leben kann gelingen lassen. Genau. Vielleicht noch ein kurzes Fazit zu dem, was wir jetzt gehört haben. Wichtig, Gottes Furcht ist in erster Linie nicht irgendwie ein bestimmtes Tun, ein bestimmtes Verhalten, sondern man kann sagen, es ist die Antwort auf die Zuwendung von Gott hin. Also Gott ist immer zuerst. Gottes Zuspruch, Gottes Liebe, Gottes Rettung ist eigentlich immer zuerst. Er hat immer den ersten Schritt auf uns zugemacht. Und eigentlich kann man sagen, Gottes Furcht ist nichts anderes als die angemessene Antwort auf das. Dass man sagt, wow, hey, so krass, ich bin so dankbar. Und das ist so grossartig. Und Gottes Furcht, so wie wir es jetzt hier sehen, ist nichts, was irgendwie im Leben entgegensteht oder das irgendwie schmälert oder einengt, sondern es ist eigentlich zutiefst etwas lohnend, weil es setzt uns einfach ins rechte Verhältnis zu der Welt, zu Gott, zu uns Menschen. Es bringt einfach Ordnung ins Ganze. Eben, es gibt uns Kenntnis über unseren menschlichen Zustand. Wir wissen, aha, ja, krass, wir sind eigentlich verloren ohne Gott, aber gleichzeitig sind wir auch erlöst. Und da ist auch eben eine Spannung, die nicht soll aufgehoben werden. Und Gottes Gebot schlussendlich, eben, wo uns einen schützenden, einen heilsamen Rahmen fürs Leben gibt. Ja, und auch noch, und da kommen wir jetzt dazu, ich bin auch der Meinung, es liefert einen wichtigen Beitrag zu Angst. Zu Angst, wie wir sie heute erleben, vor allem auch zu moderner Angst. Und was die moderne Angst ausmacht, da komme ich nämlich jetzt dazu. So, ein Gesamtbild. Mögt ihr noch? Ja, sonst eben einfach aufstehen, rumlaufen. Gar kein Problem. Soziologen, heutige Soziologen, reden tatsächlich von einer Gesellschaft der Angst. Also der Heinz Bude ist ein bekannter Soziologe, der hat das Buch geschrieben, Gesellschaft der Angst. Habe ich sehr viel in meiner Arbeit auch zitiert und so. Also in erster Linie muss man sagen, ist es eigentlich unsinnig, von einer Gesellschaft von der Angst zu reden. Weil Angst, das ist eine der Grundemotionen von allen Menschen. Angst, das haben wir in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft, zu jeder Zeit. Was sich ändert, sind die Angstobjekte. Also vor was haben wir Angst? Früher hat man vielleicht noch Angst gehabt, irgendwie eben vor Blitz und Donner. Gut, Blitz und Donner eben, kann man heute noch Angst haben, gehört. Also ich will niemandem zu nahe treten. Aber zum Beispiel irgendwie die Gallier haben Angst gehabt, dass ihnen der Himmel auf den Kopf geht, oder? Und eben heute sind es andere Ängste, heute sind es andere konkrete Ängste. Eben Corona, ganz aktuell, Arbeitslosigkeit, also all die Auswirkungen, die auch die Pandemie mit sich bringt. Terror haben wir leider auch wieder jüngste Ereignisse gehabt. Das sind alles konkrete Ängste von außen, wo wir sagen, hey, ja, das macht uns Sorgen. Das sind einfach die Objekte, die sich ändern von der Angst. Jetzt ist es aber noch spannend, in meiner Arbeit schauen, was moderne Angst ausmacht, habe ich festgestellt, es gibt, typisch für heute ist auch eine sogenannte diffuse Angst. Diffuse Angst, ein Soziologe definiert das so, dass er sagt, je moderner Gesellschaften werden, desto höher ist das Niveau diffuser Ängste. Und diffuser Ängste, das heisst eigentlich keine Angst vor etwas Bestimmten, sondern vor der Möglichkeit zu können. Also von der Möglichkeit, dass man überhaupt kann, dass man so viel kann, dass es eigentlich eine unüberblickbare Optionen gibt. Und eigentlich ist es da im Wesentlichen, moderne Angst kann man sagen, ist im Wesentlichen Angst um sich selber. Angst, nicht mehr irgendwie das grosse Unbekannte von außen, sondern das eigene Scheitern, Versagen, Ungenügen, Zurückbleiben. Das Objekt von der Angst sind nicht mehr irgendwo da außen, sondern sind eigentlich mehr da innen. Der Mensch ist so wichtig geworden, dass er eigentlich so Angst hat, selber zu nicht genügen oder eben zu scheitern, versagen, zurückbleiben. Und die Quellen von der Angst sind eigentlich im Wesentlichen da innen und gar nicht mehr da außen. Und ich habe das so in einem Gesamtbild versucht zusammenzufassen. Das ist natürlich nicht abschliessend. Und zwar Angst vor Verfehlung, Angst vor Minderwert und Angst vor Beschneidung. Beschneidung ist nicht irgendwie als Ritual, wie wir es aus der Bibel kennen, sondern Beschneidung von den Möglichkeiten. Ich werde das jetzt gerade die drei diffusen Ängste wieder noch ein bisschen weiter ausführen. Vielleicht erkennt ihr euch dann in der einen oder anderen Angst. Also ich habe mich ständig erkannt in diesen Ängsten. Nina Power schreibt in ihrem Buch, der Segen dieser Generation ist gleichzeitig ihr Fluch. Alles ist möglich. sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Also man versündigt heute, wenn man mehr sagt, rede ich immer jetzt vom modernen Mensch, man versündigt heute nicht mehr sich an den 10 Geboten, sondern an den Möglichkeiten, die man hat, wenn man sie nicht ausreichend genutzt hat oder nicht ausreichend kultiviert hat. Also wir haben heute einen enormen Druck zur Selbstwerdung, zur Selbststeigerung. Also das ganze Leben wird unter einen ständigen Optimierungszwang gestellt, kann man sagen. Und die zentrale Angst, oder wenn man es so in einem Satz auf den Punkt bringen will, ist die Angst, sich grundsätzlich zu verfehlen bzw. aus dem Leben nicht genug rauszuholen. Und das schlägt sich nieder zum Beispiel in Entscheidungen. Man wartet, man tut Entscheidungen rauszögern. Es könnte ja immer noch der besser oder die bessere Partnerin kommen. Es könnte immer noch der bessere Job kommen. Also Angst, sich festzulegen. Wir haben heute auch von der Generation Praktikum. Es wird Praktikum an Praktikum gemacht. Aber so mal so eine feste Anstellung, das geht relativ lang. Und irgendwie auch eine Identitätskrise. Wer sagt denn, was schlussendlich richtig ist, was falsch ist? Wenn alles möglich ist, dann ist irgendwie auch alles relativ. Also ich bewege mich irgendwo im luftleeren Raum und weiss nie, ja, was ist jetzt richtig, was ist jetzt gut? Genau das so als die eine Facette. Dann das andere, Angst vor Minderwert. In einer Wohlstandsgesellschaft, wie wir es heute haben, kommt es immer wieder vor, dass nicht wir irgendwelche Sachen haben, sondern die Sachen haben uns. Die Sachen nehmen uns irgendwie im Besitz. Also Mensch, Sachen werden irgendwie so zu einer Selbstwertprothese. Kann man sagen, mein Auto, mein Haus, mein Boot. Auf Social Media gibt es das natürlich auch mit Followers und Likes. Das wird so ein bisschen fast eine Selbstwertwährung, oder? Je mehr Followers, je mehr Likes, desto mehr Ansehen. Und womit hängt das zusammen? Da wieder ein spannendes Zitat von Heinz Bude. Die Bezugnahme auf den anderen hat die Bezugnahme auf eine göttliche Macht ersetzt. Die anderen aber sind Himmel und Hölle zugleich. Also auf einmal laufen sie danach, sagen, ja, super, du bist der Größte, und im nächsten Moment lassen sie dich wieder fallen wie ein heißer Herdöpfel. Und ich denke, Bezugnahme auf so eine Größe, die so instabil ist, die sich so ständig ändert, ist eigentlich wesentliche Ursache der Angst. Es ist eben so die göttliche Macht, die irgendwo auch eine Konstante mitbringt, die uns zuspricht, hey, du bist gut, auch wenn du versagst, du bist gut. Das ist eigentlich so eine wesentliche Ursache der Angst. Ja, und zentrale Angst, dann eben nicht zu genügen. Die Angst, nichts wert zu sein, als Einzelne demütig, degradiert und vergessen zu werden und schließlich irgendwie ohne den Halt von irgendeinem sozialen Milieu oder von einer Verliererkultur komplett abzustürzen. Also früher hat man vielleicht noch Angst gehabt, so ein bisschen als Kollektiv irgendwie abzustürzen, als Kollektiv, als Gruppe demütig zu werden. Heute ist die Angst allein eigentlich, irgendwo den Anschluss zu verpassen und degradiert zu werden. Gut, dann noch Angst vor Beschneidung. Das ist jetzt die letzte Angst. Da kommen wir wieder zu guter Nachricht. Das ist jetzt ein bisschen ein schweres Thema halt. Aber ja, denke, ohne Gott, ohne die Perspektive, ist eigentlich heute so, dass die Leute ihr Leben als letzte Möglichkeit gesehen haben. Früher haben die Menschen 30 plus ewig gelebt, also ganz, ganz früher, heute nur noch 90. Also ein Zitat, das ein bisschen frech auf den Punkt bringt, also eigentlich der Horizont der Ewigkeit, der irgendwo durch verloren gegangen ist und darum das Leben eigentlich die letzte Möglichkeit geworden ist für viele. Die Angst an den Möglichkeiten des guten Lebens nicht teilhaben zu dürfen. Die Folge ist eigentlich ein maßloses Streben nach mehr mit der gleichzeitigen Erkenntnis, die Welt ist nicht genug. Die Welt, ich kann noch so viel Erfolg haben, noch so viel Karriere machen, noch so viele Sachen, entweder Güter oder Anhänger haben. Irgendwie, es tut nicht den tiefsten Grund von meiner Seele zufriedenstellen. Ja, wenn wir das so ein bisschen versuchen, noch einmal zusammenzufassen in einem Fazit, was ich daraus erkenne, ist, wir haben einerseits einen Wegfall von dem Horizont. Also, das sind zum einen Regeln, Normen, ja, man könnte das sagen, irgendwo durch ein Gebot, eben einen gesunden einen Rahmen, den der Mensch in einen gesunden Rahmen stellt, aber auch irgendwie Wegfall von einer Perspektive, vom Horizont von der Ewigkeit zu wissen, hey, das Leben, es ist nicht alles auf dieser Welt, es gibt noch mehr. Und zum anderen, was ich denke, so eine Überhöhung oder Überbewertung vom Selbst, so die Pflicht zur Selbstwerdung, zur Selbststeigerung. Man ist immer gefragt, sich selber irgendwie ständig neu zu erfinden, irgendwie immer etwas Neues so aus sich herauszumachen. Und das, glaube ich, überfordert uns und wir haben Angst. Und ich persönlich erlebe es eigentlich als die grösste Befreiung, wenn ich ein bisschen von dieser Überhöhung von meinem Ich oben runterkomme und merke, ja, so wichtig bin ich jetzt doch auch wieder nicht. Und wieder neu checken, nein, hey, Gott ist der Mittelpunkt, der Ausgangspunkt von meinem Leben und nicht ich bin das Zentrum von dieser Welt. Also ich erlebe es als die grösste Befreiung, wenn ich mich auch ein Stück weit von mir selber befreien kann. Ja, und damit sind wir beim letzten und entscheidenden Punkt, nämlich jetzt das Evangelium von der Gottesfurcht. Und da ist noch wichtig zu sagen, es geht nicht um Angstvermeidung, schlussendlich. Es geht nicht darum, dass wir unsere Angst ganz loswerden. Jesus hat auch mal gesagt, oder Jesus hat selber Angst gehabt im Garten Gethsemane, und Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber sind getrost, ich habe die Welt überwunden. Also das darf sein, dass wir Angst haben, und es geht um das Aber. Es geht, hey, aber ich habe die Welt überwunden. Und so kann man sagen, Gottes Furcht ist wie ein heilsamer Rahmen, der sich um unser Leben stellt. Wo Angst einerseits kann angenommen werden und andererseits verliert sie aber auch ihre zerstörerische Dynamik. Also Angst, die schlussendlich nicht irgendwie in die Verzweiflung treibt, sondern Angst, die irgendwie angenommen werden kann. In einem schützenden Rahmen, wo man weiss, ja, sie ist da, aber sie hat auch nicht das letzte Wort. Und ich werde jetzt so die einzelnen Ängste, die wir gesehen haben, durchgehen und dann so wie einen Rahmen drum machen und sagen, was hat jetzt Gottesfurcht, der Aspekt von der Gottesfurcht, konkret zu dieser Angst zu sagen. Gottesfurcht als Ort vom Genug. Es ist genug. Die Angst, die wir hatten, Angst vor der Verfehlung oder Angst vor der Beschneidung der Möglichkeit. Ich habe da gerade zwei Ängste zusammengenommen. Angst vor Verfehlung, Angst vor Beschneidung der Möglichkeiten. Also bei dieser Angst geht es, wie gesagt, darum, so aus den unüberschaubaren Möglichkeiten des Lebens nicht genug rauszuholen bzw. sich zu verfehlen. Oder die Angst an den guten Möglichkeiten, die das Leben bietet, nicht teilhaben. Und eben Gottesfurcht ist das ein Ort von Genug, der Rahmen, wo es da umgeht. Und zuerst ist mal schön zum Wissen, die Pflicht, dass man das Richtige muss wählen, dass man ständig das Richtige muss wählen, steht mal die wunderschöne Tatsache gegenüber, dass wir selber erwählt worden sind. Dass wir selber gewählt worden sind. Und bevor wir überhaupt irgendetwas haben müssen wählen, sind wir mal erwählt worden. Steht Gottes grosses Ja über unserem Leben. Und das finde ich schon mal eine sehr schöne Nachricht. Plus dann, wenn wir Ja sagen zu Gott, wenn wir ihn wählen, dann dürfen wir wissen, haben wir das Wichtigste in unserem Leben bereits schon gewählt. Dann haben wir das Wichtigste schon gewählt. Und dann sind alle anderen Möglichkeiten, alle anderen Sachen, die irgendwie unser Leben noch schöner und besser und so machen können. Ja, da gibt es gute Sachen dabei, aber das Schönste und das Wichtigste haben wir bereits gewählt. Mich selber entspannt es enorm zu wissen, mit Gott habe ich das Wichtigste im Leben bereits gewählt. Und all die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, die es noch gibt, ist gleich, wenn ich dir nicht bis ins Letzte ausschöpfe. Ist okay. Das finde ich, ist extrem entspannend. Und in den Sprüchen heisst es immer wieder, dass Gottesfurcht eine Quelle vom Leben ist. Da wird immer wieder genannt, Gottesfurcht als Quelle des Lebens. Quelle des Lebens, also ich stelle mir das so vor, das Leben in Fülle. Quelle des Lebens, das muss etwas Wunderbares sein. Und ein spannender weiterer Vers, den ich in den Sprüchen gefunden habe, was heisst, besser wenig mit der Furcht des Herrn, also wenig Ansehen vielleicht, wenig Güter, als ein grosser Schatz, bei dem Unruhe ist. Ja. Es gibt viele Leute, die haben ganz viel Güter, ganz viel Geld, ganz viel Ansehen, aber haben eine totale Unruhe in sich. Und da sagt, hey, besser wenig mit euch in Gottesfurcht, als ein grosser Schatz, der Unruhe ist. Eben, Gottesfurcht, die weiss um den unüberbietbaren Wert der Erlösung, der weiss, boah, hey, was ich in Gott habe, das kann nichts und niemand auf dieser Welt toppen. Das ist einfach unglaublich gross. Und darum kann ich eben, wenn ich auch in meinen Möglichkeiten beschnitten werde, jetzt in Corona, wenn ich halt nicht mehr auswärts essen und all die Sachen machen, die ich noch gerne machen würde, kann ich sagen, hey, und das Wichtigste und das Schönste, das habe ich bereits. Ich habe meine Lebensgrundlage nicht auf dem aufgebaut, dass ich den und den Sport oder den und das Hobby machen kann, sondern ich habe meine Lebensgrundlage auf Gott aufgebaut. Und der kann mir weder ein Virus noch irgendwie sonst irgendetwas nehmen. Das finde ich extrem entlastend. Und so weiss der Gottesfürchtige, dass er in Gott mehr als genug hat. Gehen wir weiter. Gottesfurcht als Mut zur Demut. Angst vor Minderwert, solche die eine weitere Angst, Angst, nichts wert zu sein, eben als Einzelne demütig, degradiert zu werden, vergessen zu werden und schließlich ohne den Halt von irgendeinem sozialen Milieu komplett abzustürzen. Und als wesentliche Ursache haben wir festgestellt, ist es die Angst oder Bezogenheit auf den anderen. Dass der andere entscheidet schlussendlich. Der andere entscheidet irgendwo durch meinen Wert. Oder? Entweder laufen mir viele Leute nach oder wenige Leute nach. Und der Gottesfürchtige, der weiss mal in erster Linie, hey, nicht was das, was andere über mich denken, was andere über mich sagen, ist entscheidend, sondern was Gott über mich denkt, ist entscheidend. Und das heisst, wenn es im Psalm 139 heisst, wir sind wunderbar gemacht, wunderbar sind wir gestaltet, dann hat das mehr Gewicht als eine Aussage von irgendjemandem, der sagt, ja, du bist doch nichts wert. Dann hat das mehr Gewicht, wenn Gott sagt, hey, du bist so viel wert und bist so kostbar, dann hat das mehr Wert und darf das mehr Wert haben. Also wir wissen, wie wertvoll wir sind und auf der anderen Seite müssen wir auch niemand sein, wo wir nicht sind. Wir müssen nicht irgendwelche Superwoman und Superman sein, Mr. Perfect, sondern ich darf auch gelassen zu meiner Fehlerhaftigkeit stehen. Ich darf sagen, ja, ich bin ein Mensch, der immer wieder Fehler macht und das ist okay, wenn ich durchschnittlich bin und wenn ich nicht irgendwo ein Überflüger bin, das darf auch sein. Und ich würde sagen, die Sicht macht Mut zur Demut. Auch da wieder ein Zitat, das ich gefunden habe, das schön auf den Punkt bringt. Gottesfurcht heisst nichts anderes, als ich weiß, dass ich nicht das Letzte bin. Dass ich nicht der Größte bin. Dass ich nicht Gott bin, dass ein anderer Gott ist. Und dass es da noch einen gibt, vor dem ich mich verantworten muss, glaube. Ja, genau. Also irgendwo einfach, hey, ja, Gottesfurcht heisst auch da wieder, ich bin nicht der Letzte, ich bin nicht der Größte. Es gibt einfach einen, der steht über mir. Und da gibt es einen Gott. Und Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und das ist gut so. Das tut mich in Gelassenheit hinein. Gut. Und dann haben wir noch eine letzte Angst. Da habe ich jetzt noch so eine zusätzliche Angst dazu genommen. Wir haben es vorher von konkreten Ängsten auch gehabt. Und ich möchte auch da schauen, was hat Gottesfurcht jetzt gerade zu konkreten Ängsten, eben Corona, Terror und all das, was uns immer wieder begegnet, was hat die Gottesfurcht dazu zu sagen? Ich denke, es kann immer wieder mal passieren, dass eben, wenn so Sachen, wenn so Umstände kommen, dass man verzweifelt und sagt, hey, wohin geht es mit dieser Welt eigentlich? Und ich finde, auch da hat uns Gottesfurcht etwas zu sagen. Auch da wieder ein Rahmen, wo Gottesfurcht darum ist, vor dem Mächtigen. Und wir sagen, da bewahrt uns Gottesfurcht vor dem Irrglauben, dass Diktatoren, Machthaber oder irgendein Virus sich an die Stelle von Gott setzen können und irgendwie die Welt und unsere Umstände beherrschen. Der Luther, eben das Zitat, das ich am Anfang gebracht habe, Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, über alle Dinge bezieht sich kritisch auf alle anderen Sachen in der Welt. Also Gott über alle Sachen stellen und dann wird das andere auch ins rechte Verhältnis gestellt. Und dann sind auch alle erschreckenden und anziehenden Sachen oder schwierige Sachen in der Welt werden ins rechte Verhältnis gestellt. Und Gottes Furcht, das lesen wir im Psalm 118, hat auch den Aspekt vom Schutz und von der Hilfe. Darum Gottes Furcht als Zufluchtsort. Wo es heisst zum Beispiel, Psalm 118, 4-6, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr hörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können Menschen mir antun? Einfach auch, hey, wenn Gott für mich ist, wer will gegen mich sein? Gott fürchten heisst, sich bei ihm geborgen zu wissen und König und Macht und irgendwie etwas, wo unser Verstand überragt und wo zur Verzweiflung droht, dass wir das nicht fürchten müssen. Gut, kommen wir zu der Schlussrunde, Schlussfazit. Auf den Punkt gebracht würde ich sagen, Gottesfurcht als gute Nachricht, als Evangelium, heisst, Gottesfurcht verleiht eine heilsame Distanz zu mir selber und allem anderen, was mich bedroht, und gleichzeitig eine heilsame Nähe zu Gott. Also ich komme wie die gesunde, nötige Distanz über zu mir selber, muss mich vielleicht in allem nicht allzu wichtig nehmen, das ist okay, auch von allen Sachen, die mich sonst bedroht, und gleichzeitig zieht sie mich in die Nähe von Gott. Und ich finde, das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Und damit ist es mir möglich, Möglichkeiten einfacher zu überblicken, weil was ich wirklich brauche und was wirklich Ewigkeitswert hat, ist Gott. Ich kann Entbehrungen, in welcher Form auch immer, gelassener hinein, weil ich weiss, was ich wirklich brauche, was wirklich wichtig ist, ist Gott. Und Gefahren und Angst kann ich in einen grösseren Kontext stellen und sagen, die haben nicht das letzte Wort. Mein Gott ist grösser. Ich kann in dem Rahmen von der Gottesfurcht kann ich auch meine Ängste und Sorgen kann ich annehmen, kann ich mit Gott teilen und dort können sie dann auch überwunden werden. Und der Gottesfürchtige weiss schlussendlich, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.